Einige von uns kennen den Jan-Peter Grab schon ganz gut. Trotzdem ist es immer nett, mal ein paar Fragen zu stellen. Und ich mache das gerne, muss ich sagen. Ja, Jan-Peter, wir hatten Mail-Kontakt und du hast gesagt, ich freue mich schon sehr auf den Dienst bei euch.
Ja, absolut.
Weil du dich, sehr gut, weil du dich auch verbunden fühlst mit der LKG.
Beheimatet, wie eine zweite Heimat.
Okay, also es ist so ein Stück Zuhause für dich, hier zu sein.
Absolut. Schön. Ich freue mich, dass Rainer Mohn mit mir die Kanzel getauscht hat und ich nochmal zurechtkomme.
Super. Auf eurer Webseite habe ich gelesen, dass du schon früh Öffentlichkeitsreferent bei ProChrist warst und dass du von 2006 bis 2009 das Referat Evangelisation im Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Witten innehattest. Und da habe ich mich gefragt, was fasziniert dich an dem Thema Öffentlichkeit und an dem Thema Rausgehen?
Also da muss ich ein bisschen früher anfangen. Ich bin 1985 in einer EC-Jugendgruppe in Brunsbüttel an der Westküste zum Glauben gekommen, als Lothar Felten damals mit einem Zelt da evangelisiert hat, in der Aula des Bildungszentrums. Und das sind so meine Ursprünge geistlich. Da bin ich so zum Glauben wachgeküsst worden an dem Abend und bin seitdem Feuer und Flamme für Jesus und war auch ein bisschen auch begeistert. Man hat ja so manchmal Vorbilder von dem Lothar. Und der Lothar war Leiter der missionarischen Abteilung, das, was ich später auch beim Bund FIG gemacht habe. Und ich war auf vielen deutschen EC-Tagungen und war Mitglied im Seelsorgeteam. Und immer, wenn dann aufgerufen wurde zur Entscheidung, war ich ganz mit dabei. Also es war fast ein bisschen egoistisch. Ich wollte miterleben, wie Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Und das wünsche ich mir natürlich immer noch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass immer weniger Menschen so sich öffentlich zum Glauben bekennen. Das ist immer ein bisschen lahm und ein bisschen müde. Bei euch im EC ist das sicherlich ganz anders. Das ist ja richtig erwecklich und so. Also so kenne ich jedenfalls die Zeiten noch von damals. Aber ich denke, wir müssen einfach mal über das Thema Evangelisation reden. Und Rainer hat mich besonders eben zu diesem Thema eingeladen, auch was zu sagen. Und darüber bin ich froh. Denn wenn du Gemeindepastor bist, kannst du nicht jeden Sonntag immer über das gleiche Thema sprechen. Also deshalb kann ich mal heute bei euch über mein Lieblingsthema sprechen.
Ja, das finden wir total gut. Und dann war ich ganz begeistert zu lesen, dass du also in deinem ersten Beruf als Polizist gearbeitet hast.
Genau.
Und da hat mich die Frage interessiert, ob du auch damals schon in irgendeiner Form evangelistisch unterwegs gewesen bist.
Ja, also bei der Polizei steht man ja nicht unter der Gnade, da steht man ja unter dem Gesetz. Ne? Und wenn da so ein Ladendieb war oder so, den konnte ich dann an den Ohren ziehen, aber ich konnte ihm nicht das Evangelium erzählen. Das hat so seine Begrenzung. Ne? Vielleicht bin ich deshalb Pastor geworden. Da darf ich nicht mal den Leuten in den Ohren ziehen, obwohl man das ja gerne mal machen würde. Aber da rede ich von der Gnade Gottes dann und das ist auch viel besser als immer diese Gesetz und Sünde und so. Wobei ich auch denke, dass wir alle Sünder sind und auch, ob man nun jetzt fromm ist oder nicht, wir jeden Tag auch neu herausgefordert sind, auch uns unter die Gnade zu stellen.
Okay, also du hattest schon immer eigentlich ein Herz für Menschen, ja, wenn du sagst, du bist Pastor, aber du warst auch im Namen des Rechts so ein bisschen unterwegs.
Genau,
Okay, dankeschön.
Ja.
In Matthäus 28, Vers 16 bis 20, steht etwas von diesem Auftrag, den wir haben. Und das möchte ich jetzt gern vorlesen aus der Übersetzung Neues Leben. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis an das Ende aller Zeiten. Wir hören jetzt die Predigt.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, in Berlin, da lief einer mal krakeelnd durch die Straßen und rief immer: Jesus, wir suchen dich. Jesus, komm doch wieder nach Hause. Jesus, wo bist du? Und dann schrieb die Zeitung dazu, dass es sich nicht um einen Gottessucher handelte, sondern um einen Menschen, der seinen Kater so nannte, und der war weg. Und dann hat die Zeitung geschrieben, die Nachbarn haben geholfen, den Kater wieder einzufangen, was im Fall des Jesus von Nazareth etwas schwieriger geworden wäre. Und da habe ich gedacht, die haben es eigentlich ganz gut beschrieben. Jesus können wir ja nicht jetzt finden, so auf der Straße, leibhaftig als Mensch. Er ist ja mitten unter uns hier in diesem Gottesdienst, davon gehen wir ganz fest aus, dass er hier ist, auch wenn wir nicht sehen können. Und Menschen in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft, die sind auf der Suche nach Gott und sehen ihn zwar nicht, aber würden ihn gerne kennenlernen. Davon bin ich fest überzeugt. Auch wenn das ein bisschen gegen unsere Realität ist, wir wünschen uns ja noch viel mehr, dass Menschen angesprochen werden durch die Liebe Gottes, dass sie in unsere Gottesdienste kämen und dass wir ihnen dann, auch helfen können, zum Glauben zu finden. Aber vielleicht sind es doch mehr Menschen, als wir so denken, die eine Offenheit haben für religiöse Dinge in unserem Land. Man spricht auch vom Zeitalter der Ethik und der Religion. Und ich möchte heute Morgen mal, möchte ich mit euch mal so ein paar Fragen stellen, wie es gelingen kann, dass wir wieder ein wenig mehr Mut bekommen und uns ein bisschen mobilisieren lassen, unseren Verstand und unser Herz schärfen lassen für die Frage, wie Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden können. Ich möchte mal beginnen mit einem ersten Punkt. Gott will alle. Wenn wir über Jesus in unserem Alltag sprechen und die neue Woche steht schon wieder kurz vor der Tür und jeder von uns ist dazu auch eingeladen, auch einen Beitrag zu leisten zu dieser Mission Gottes, dann ist ja die Frage, wenn ich gefragt werde, wer ist Jesus, dann ist ja erstmal die Frage, wer ist denn Jesus? Also was ist die Antwort auf die Frage? Ist das so einfach zu sagen, sprechen wir über das Gleiche, wenn wir von Jesus Christus sprechen, oder gibt es vielleicht auch unterschiedliche Verständnisse von Jesus Christus und Erfahrungen mit Jesus Christus? Denn diese religiöse Frage, die wabert schon seit Jahrhunderten durch unsere Zeit. Die hatten damals auch die Leute schon bei Christus, als Jesus nämlich seine Jünger mit denen unterwegs ist, heißt es im Matthäus-Evangelium, dass er fragt, was denken die Leute eigentlich, wer ich bin? Spannende Frage. Was denken eigentlich die Leute über Jesus? Ich glaube, das ist sogar eine ganz aktuelle Frage. Was denken heute Menschen über Jesus? Und die überliefern ihm dann so ein paar Antworten. Ich denke, sie haben ihm nicht alle Antworten gegeben, weil vielleicht waren auch ein paar freche Antworten dabei. Das wollten sie vielleicht Jesus ersparen. Also in Matthäus heißt es zumindest, ja, die sagen, du bist der Brotkönig, du bist ein Wunderkönig, ein Wunderheiler, ein Prophet, ein politischer Führer. Man könnte auch sagen, Jesus damals in der Vorstellung als Messias, das war ein Vordenker. Das war vielleicht auch für manche ein Hochstapler. Und für die Frommen war das schon auch jedenfalls einer, der schon ziemlich hoch stand in der religiösen Tabelle. Aber dass man ihn als Christus bezeichnete, also diese letzte Anerkennung wollte man ihm damals auch nicht geben. Und Petrus ist der Erste, der das erkennt in seinem Bekenntnis. Und er sagt ein paar Verse weiter, als Jesus die Jünger fragt, was meint ihr denn, wer ich bin? Da sagt er, du bist der Christus. Und der Christus, das ist mehr als so ein Messias, irgendwie so ein Prophet, der irgendwie einen hohen Rang hat irgendwie bei Gott, sondern der Christus ist derjenige, der Sohn Gottes ist und der tatsächlich gekommen ist, um das zu erfüllen, was seit Jahrhunderten schon von den Propheten vorher angekündigt worden ist. Also ein Titel, eine Ehrenbezeichnung, der Christus, das bist du. Da hat jemand offensichtlich entdeckt, dass Jesus nicht irgendeine Facette nur hat, so wie wir heute vielleicht auch manchmal denken, es gibt so einen politischen Jesus, es gibt einen sozialen Jesus und dann gibt es auch so einen psychologischen Jesus. Und dann gab es im Zeitalter des Dritten Reiches einen Arier-Jesus mit blauen Augen und blonden Haaren. Und in der Hippie-Zeit war es dann bei den Blumenkindern ein Jesus mit langen Haaren. Also das sind alles so Bilder und Vorstellungen von Jesus. Da hat offensichtlich einer entdeckt, wer Jesus Christus wirklich ist. Er ist der Christus, der Sohn Gottes. Und ich glaube, das muss man schon nochmal differenzieren, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir überhaupt von Jesus weiter sagen wollen, wer er ist, wie wir Jesus verstehen. Ich verstehe Jesus als den biblischen Jesus, und das ist nicht nur einer, der einer dieser Dimensionen hat, sondern der alles in allem ist. Christus ist nach dem Zeugnis der Bibel der gekreuzigte Sohn Gottes und gleichermaßen der Auferstandene. Wenn ich von Jesus Christus spreche, spreche ich von dem Verständnis, dass es der Herr ist über Tod und Leben, der Herr, der die Schlüsselgewalt in der Hand hat für die ganze Welt und dem es gelungen ist, den Tod und alle Ängste zu überwinden. Das ist Jesus Christus. Der biblische Jesus Christus ist nicht so ein halbierter Jesus, so eine historische Person, jemand, der zwar irgendwo gelebt hat, aber dann noch gar nicht gestorben ist, also vielleicht auch noch gestorben ist, aber der gar nicht auferstanden ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher bei dem Entwurf von Markus Lüpertz in der Marktkirche, das muss man sich wirklich nochmal angucken, ob das nicht auch ein Motiv ist bei dem, vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht erinnerst du dich mit dem Fliegen so, das Böse so, da ist ja auch ein Skelett abgebildet, also was das für eine Aussage ist, das würde ich gerne mal wissen, das ist ja noch Kunst, das muss man ja nochmal herausfinden, das skandalisiert ja und das denkt ja auch zum Nachregen an, aber in der Theologie ist ja auch häufig der Christus dann nur derjenige, der gelebt hat, aber der nicht richtig auferstanden ist, und dann kann man das Skelett vielleicht auch so deuten. Also lass uns mal hinschauen, was ist die kirchliche Lehre, was ist die Tradition und was sagt die Bibel dazu, was sagt Jesus dazu. Und wenn wir über Jesus Christus sprechen, wäre mir das persönlich viel zu wenig, wenn ich nur von irgendeinem Jesus erzählen würde, denn Christuszeugnisse gab es damals schon vor Jahrhunderten und gibt es heute immer noch. Ich möchte von dem wahren, wahrhaftigen Jesus Christus sprechen, der über sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Das muss man klar haben, wenn man auch im Alltag mit Jesus unterwegs ist, ihn gerne verkündigen möchte, über welchen Christus sprechen wir hier eigentlich. Und sie hörten nicht auf, das waren die Menschen, die dann mit Jesus unterwegs waren, Apostelgeschichte 5, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Das finde ich so toll, über die Jahrhunderte hinweg bis heute hier, nicht in der Edenstraße, sondern hier am evangelischen Treffpunkt in der Fahrenwalder Straße, bei uns in der Langenfurter Straße, überall. Da treffen die Leute sich in den Häusern um 10.30 Uhr oder um 17 Uhr oder wann auch immer und sie möchten das Evangelium von Jesus Christus hören. Der EC trifft sich hier und die Hauskreise oder keine Ahnung. Wir sind dabei, immer noch ganz top aktuell im Jahre 2019 darüber zu sprechen. Und da steckt schon eine Begeisterung drüber, finde ich, in der Aussage des Evangeliums. Es ist die beste Nachricht, die es in dieser Welt je gegeben hat. Wenn wir über Jesus sprechen, dann finde ich, kann man am besten über ihn sprechen, wenn man Jesus Christus in seinem Leben kennengelernt hat, wenn man ihm begegnet ist. Und in der Bibel wird uns Jesus Christus so vorgestellt, dass er ein Menschenfreund ist. Das ist so eine Bezeichnung. Matthäus sagt Menschensohn, ein Menschenfreund. So, vielleicht stellst du das mal vor, Jesus als der Menschenfreund. Wenn du ein Freund von Jesus bist, dann beinhaltet das auch, dass du wissen darfst, dass Jesus dein Freund auch ein Freund anderer Menschen ist. Er ist mit anderen Menschen offensichtlich auf Augenhöhe, weil er selber Mensch ist, obwohl er Gott ist. Und die Leute damals haben gesagt, das ist ein Fresser, ein Säufer, der ist mit den Zöllnern zusammen, der feiert dann mit Sündern. Aber das ist ja genau der Wesenszug von Jesus, dass er sich mit den Menschen beschäftigt, dass er ein Freund der Menschen ist. Und wenn du ein Freund von Jesus bist, das hat mich neulich nochmal so persönlich berührt, dann bin ich auch dazu eingeladen, auch ein Freund der Menschen zu sein. Und nicht so arrogant über sie zu urteilen und über sie zu stehen und mit den Themen so zu kommen und sie nicht so anzunehmen, wie sie sind, sondern das impliziert, wenn ich Jesus Christus in meinem Leben habe, dass ich gleichermaßen wie Jesus ein Freund der Menschen ist, auch ein Freund der Menschen bin. Ich sage das mal euch Frommen und mir Frommen, wir sind da alle gar nicht unterschiedlich. Es fällt das manchmal schwer, wir haben manchmal eine Gangart und manchmal ein Gerede und auch ein Mosern und ein Meckern an uns. Das wird nicht immer, das ist nicht die pure Menschenfreundlichkeit. Ich denke, da können wir manchmal noch ein Examen ablegen, geistlich, und das nochmal lernen, wie wir mit Menschen freundlicher umgehen. Das hat Jesus getan, unser Herr. Und er ist jemand, der als Heiland beschrieben wird, wunderbares Wort, Heiland, der alles heil macht, der Sünde wieder reparieren kann, indem er Sünden vergibt und etwas Neues entsteht, etwas Neues, Heiles geschieht, der Wunder tun kann, Wunder über Wunder. Das ist Jesus, mit dem haben wir es zu tun heute. Er ist hier, er ist ein Heiler. Wir können ihm unser Herz schenken und geben. Und er ist ein Schuldvergeber. Das ist einzigartig in allen Religionen. Das gibt es gar nicht. Das gibt es nur im Christentum. Das ist wirklich einzigartig, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat als Sohn Gottes für die Menschheit, dass er am Kreuz auf Golgatha für uns starb, damit Versöhnung und auch Frieden und auch Vergebung auch über unser Leben ausgesprochen werden kann. Und Jesus ist ein Todüberwinder. Das hat es noch nie gegeben unter der Sonne, dass ein Mensch auferweckt worden ist von den Toten. Also wenn du über Jesus sprichst, der eine Liebe, ein Herz hat für die ganze Welt, für alle 8 Milliarden Menschen oder so, ich weiß nicht genau die Zahl. Wenn du über Jesus sprichst, dann hast du mit Jesus zu tun, der der Weltenherrscher ist und der den Tod überwunden hat. Das müssen wir uns bewusst sein, in welchem Namen wir da sprechen. Wir sprechen da nicht in unserem eigenen Namen, in unseren Erfahrungen, sondern wir sprechen im Namen des Höchsten, der alles dafür getan hat, dass diese Menschheit nicht zugrunde geht, sondern gerettet wird. Alle Welt soll das Evangelium von Jesus Christus hören. Das ist der erste Gedanke. Eine zweite Frage, wie mache ich das denn? Wie kann ich jetzt im Alltag in der kommenden Woche von Jesus sprechen? Also das ist ja, manchmal denkt man, das ist was für Experten. Ne? Ich kann das jetzt eigentlich gar nicht so gut, das kann der andere vielleicht besser. Wie soll ich denn von Jesus sprechen? Und ich möchte da mal uns ein bisschen Druck rausnehmen. Über Jesus zu sprechen, ist gar nicht immer so ein riesenheiliger Akt, der jetzt einmal im Jahr stattfindet oder so, wo man mit aller Auferbietung seiner Kräfte dann irgendwo in einem missionarischen Gespräch endlich mal jemandem die 4 geistlichen Gesetze erklärt. Das Evangelium ist etwas, was sich von selbst auch ausbreitet, sagt Luther, das in die Welt geht, und er gebraucht uns, indem wir einfach ganz schlicht unseren Dienst als Menschen, als Menschen, die die Hände falten, als Menschen, die in die Gemeinde gehen, die an den Technikknöpfen rumdrehen und die für einen guten Ton sorgen, für all das gebraucht uns Jesus als eine gute Nachrichtmannschaft. Und das Evangelium ist da am wirksamsten, wo wir am natürlichsten den Menschen begegnen. Nicht da, wo wir mit der großen Schlachterbibel oder der Elbefelder von 1912 durch die Gegend ziehen, so ein Riesenapparat und den mit der Bibel auf den Kopf hauen und sagen, jetzt willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir da mit den Schädel ein, sondern dass wir ganz natürlich sind, ganz normal. Und das heißt auch in unserer Fehlerhaftigkeit. Ich meine, wer von uns würde sagen, dass er da irgendwie ein super Christ sei und alles geregelt und gebacken hat? Ich glaube, das erwarten gar nicht die Leute. Es ist nur wichtig, dass die Botschaft mit dem Botschafter übereinstimmt. Wenn das kongruent ist, dann spüren die Menschen, wie wichtig das ist, mal jemanden zu treffen, eine relevante Information über das Leben zu bekommen, über den Glauben zu bekommen. Und glaubt mir, da gibt es einen Hunger danach, wie wir den uns manchmal gar nicht vorstellen können. Also wenn wir dann mit jemandem sprechen über den Glauben an Jesus Christus, glaube ich, sind 3 Punkte ganz wichtig. Zum einen, dass wir nicht wie ein Blinder von der Farbe sprechen, sondern dass wir wirklich betroffen sind auch von dem, was Jesus mit unserem Leben gemacht hat. Dass wir Menschen sind, die begeistert sind von ihm. Und dass wir dass wir so agieren, dass wir als Liebende in dieser Welt unterwegs sind. Ich möchte das kurz erläutern. Ich habe schon gesagt, 1985 bin ich zum Glauben gekommen. Das war so ein punktuelles Erlebnis in meinem Leben. Der Lothar sprach über den ungläubigen Thomas, Johannes 20. Und ich hatte den Eindruck, das war so eine Predigt, die ging mir direkt hier ins Herz rein. Ich war vorher eingeladen mit dem deutschen EC-Chor. Kennt ihn hier überhaupt noch jemand? Der deutsche EC-Chor, bei deutschen EC-Tagungen, da waren damals 4000 Leute unterwegs. Das war nicht nur ein Projektchor mit Helmut Höf, das war ein richtig großer Chor. Und die kamen dann alle nach Brunsbüttel, meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und dann bin ich dann rumgegangen mit dem Chor, mit einer Chorsängerin, und haben wir eingeladen zu der Veranstaltung. Das war ja so die 80er, 90er Jahre, das war ein sehr missionarisches Klima so. Und ich fand das toll, ich wurde gebeten, da mitzumachen. Das war für mich als 13-Jähriger, oh, das war ja eine Ehre, da mitzumachen, dass ich gefragt werde, ob ich damit einlade, und das gerne gemacht. Und ich war begeistert und habe dann eingeladen, und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, du, das geht doch hier gar nicht um die Lieder. Das geht doch gar nicht hier um den Vortrag. Das geht doch gar nicht um die Sache des Christentums. Das geht doch um eine Person, die dahinter steckt. Das geht um Jesus. Und an einem der Abenden habe ich dann mein Leben Jesus gegeben. und ihm zur Verfügung gestellt. Und da war ich richtig betroffen. Das war so, wie nennt man das, erste Liebe, ne? Also ich war wie umgetopft. Ich war ein Christ auf einmal. Ich musste das erklären. Das hatte Auswirkungen auf alle meine Lebensbereiche. Und mittlerweile, so ein paar Jahre später, denke ich, also diese Betroffenheit, die habe ich zwar theoretisch noch so im Kopf manchmal präsent, aber dass ich so von Ganzen erfasst bin, von dieser Gnade und von dieser Liebe, du, da ist sehr viel Routine in meinem Leben gekommen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so kennst aus deinem Leben. Wie will man denn anderen Menschen auf Jesus hinweisen, wenn man gar nicht mehr diese innere Betroffenheit hat? Also das kann man sich schenken lassen. Ich erfahre das immer wieder, ich versuche mein geistliches Leben immer wieder auch neu erneuern zu lassen so, und zu beten. Und manchmal bin ich erschrocken über mich, wie gleichgültig ich Menschen gegenüber bin und auch manchmal auch Gott gegenüber. Und dann fange ich an, ihn einfach zu bitten, dass er mir wieder ein neues Herz und eine neue Liebe schenkt. Eine echte Betroffenheit. Wenn ich betroffen bin von Gottes Wort, dann heißt es auch in der Bibel, im Römerbrief heißt es, glaube ich, so Kapitel 10, wenn das Herz voll ist, dann geht auch der Mund über. Und dann rede ich wie ein Begeisterter. Ich meine, Leute, überlegt mal, Begeisterung in Hannover. Wie passt das eigentlich zusammen? Ich komme ja noch aus Hamburg und so, das ist ja noch so nördlicher, du kommst. Also begeistert zu sein, Begeisterung, also das ist ein großes Wort für einen erdverwachsenen Niedersachsen, oder? Ich meine, der Ministerpräsident sagte mal bei so einem Neujahrsanfang, also unser höchste Begeisterungsform ist, dass wir sagen, nicht schlecht. Und wenn wir total aus dem Häuschen sind, dann sagen wir, gar nicht so schlecht. So, und damit ist jetzt nicht gemeint, dieser Punkt, wenn wir jetzt von Jesus sprechen, dass wir jetzt hier wie aufgeladen durch die Gegend gehen und sagen, oh, ich bin so begeistert. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Also ich traf neulich einen, der war in San Francisco mit seiner Frau. Und ich werde das nicht vergessen, das ist schon mindestens ein Jahr her. Ich muss immer wieder an diese Begegnung denken, weil der war so begeistert von San Francisco. Der hat dann gesagt, oh, das musst du mal sehen, der Strand und so. Und dann habe ich so gedacht, also ich muss unbedingt nach San Francisco mal reisen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich denke immer an San Francisco, nur weil der mir erzählt hat, wie toll das da ist. Ich habe jetzt auch so einen Thermomixer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, weil ich nicht kochen kann. Ich habe das leider nicht so richtig gelernt bei meiner Mutter. Ich schäme mich dafür, dass ich das so sagen muss, weil eigentlich kann jedermann kochen heute, oder? Ich habe jetzt diesen Thermomixer und wenn ich da eine App bediene, also du kannst mich nachts wecken und ich kann dir begeistert die Vorzüge meines neuen Küchengerätes da, mit dem ich lerne, jetzt richtig zu kochen. Also das, ich kann es noch nicht, ich kann das Ding aber bedienen. Was für eine Begeisterung. Ich weiß nicht, was dich so fasziniert und begeistert, aber du, nur Begeisterte können auch andere begeistern. Und ich wünschte mir das so von Herzen bei mir. Und ich wünschte mir das aber auch für unsere Christen hierzulande, dass wir doch ein bisschen mehr Begeisterung über Jesus sprechen und dass wir mit ein bisschen mehr Begeisterung auch über die Gemeinde oder Gemeinschaft sprechen. Weil bei allem Negativen, was man auch immer in so menschlichen Konstrukten hat, hier ist die Herrlichkeit Gottes präsent. Und für Menschen, die Christus nicht kennen, ist das, was wir so immer wieder erleben, ist das was ganz Großartiges. Es ist manchmal die Entdeckung des Lebens für einen Menschen, wenn der sieht, dass es einen Hauskreis gibt oder Kreise, wo die Leute herzlich miteinander umgehen und so weiter. Also wir haben da wirklich etwas, was uns begeistern darf, wieder neu, und was wir mit Begeisterung auch weitergeben können, weil wir sind der Brief Christi, an dem andere auch lesen können, ob sich das lohnt oder nicht. Vielleicht sind wir deshalb auch missionarisch nicht so durchdringend, weil wenn die Leute den Brief lesen, dann sehen sie manchmal, oh, na, ob die das auch wirklich alles so glauben und so. Also ein bisschen mehr Begeisterung, das dürfen wir uns ruhig mal wieder neu schenken lassen. Und wir sind Liebende. Ja, auch das sind wir, dass wir auch die Menschen mit Ecken und Kanten lieben und dass wir uns auch selber annehmen können und dass wir immer wieder auch neu erfüllt werden von seiner Liebe. Wie reden wir weiter vom Evangelium, indem wir selber Betroffene sind, Begeisterte und Liebende? Die nächste Frage ist, wenn wir jetzt von Jesus sprechen vielleicht, also jetzt mal ganz konkret morgen, wenn du morgen mit deiner Nachbarin über den Gartenzaun sprichst und auf Jesus kommst, oder auch irgendeine andere Situation. Zu wem sprichst du denn da? Also, ich glaube, dass wir Menschen manchmal, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Schöpfungsdefekt oder so, oder durch die Sünde, oder vielleicht ist das auch ein Schutz, vielleicht ist das auch gut von Gott gedacht, dass wir manchmal so ein bisschen differenzieren. Wenn wir Menschen, die Nachbarin eben aus dem Beispiel, wenn wir an die jetzt denken, dann haben wir doch ganz häufig so einen Filter. Also ich hatte in Kassel eine Nachbarin, die war so ein bisschen der Schreck da der ganzen Straße, so eine unzufriedene Lehrerin, die hat da echt alle Kinder immer runtergemacht und so. Und ich weiß noch, wie heute, wie meiner Frau das gelungen ist, der über einen Gartenzaun so persönlich und lieb zu begegnen, dass sie nachher wie umgetopft war. Die hat man wirklich mit der Kneifzange angefasst, weil man immer eng aufs Dach bekommen hat. Aber es ist möglich, dass wir einfach uns schenken lassen, dass die Leute sich auch dann verändern. Aber das hat was mit uns und unserer Haltung auch zu tun. Und vielleicht müssen wir lernen, auch ein bisschen unsere Filter. Filter sind was Gutes, wenn wir an den Dieselfilter denken, ja, an den Upload-Download-Filter, weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber also Filter haben was Gutes, aber sie haben auch etwas Negatives, dass wir zu sehr filtern, und das kann einmal unsere Sympathie sein, das kann unsere Menschenfurcht sein, das kann unsere fehlende Erfolgsaussicht sein. Stell dir vor, da betet jemand jahrelang für seine Frau oder für seine Mutter oder für seinen Sohn, dass der zum Glauben kommt und es passiert nichts, dass man dann irgendwann auch mal schlapp macht, so im Gebet. Das kann unsere Scham sein, dass uns das peinlich ist, dass andere mitbekommen, dass wir da so kirchliche Leute sind. Das kann aber auch manchmal der Filter unserer scheinbaren Inkompetenz sein, dass wir sagen, ach, weißt du, mit Jesus sprechen, über Jesus sprechen, das ist nicht mein Ding, das kann ich nicht. Lass uns nicht vergessen, dass wir alle zur guten Rettungsmannschaft Gottes gehören und jeder in irgendeiner Form seinen Beitrag dazu leistet. Es muss ja nicht gleich zu einer vollen Bekehrung kommen, obwohl man auch dafür beten darf. Vielleicht müssen wir auch wieder ein bisschen mutiger werden. Ich habe meine Zeit lang, mache ich jetzt dieses Jahr auch wieder, für 5 Menschen gebetet, dass ich daran beteiligt bin, dass sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Und ich bete jetzt immer, dass die Impulse des Heiligen Geistes mir gestatten, dass ich, wenn ich unterbrochen werde, genau hinschaue in meinem Alltag, wodurch und warum wird mein Tagesablauf durchbrochen. Als Pastor habe ich viel mit Menschen zu tun. Das kann manchmal sehr lästig sein, wenn du am Schreibtisch sitzt und deine Predigt vorbereitest und da kommt eine E-Mail oder ein Anruf. Oder es klingelt jemand an der Tür. Man wird unterbrochen. Unterbrechung ist das schlimmste Wort überhaupt in unserer Hochleistungsgesellschaft. Aber es kann sein, dass diese Pause keine Störung ist, sondern dass dieser Augenblick etwas ist, was Gott dir jetzt gerade schenkt, damit du ganz aufmerksam dich um den anderen kümmern kannst. Wie so ein Stoppschild: Stopp, jetzt hör mal auf, mach mal nicht dein Ding. Jetzt geht es nicht um dich, jetzt geht es um den anderen. Das finde ich ganz persönlich fruchtbar, und dafür bete ich manchmal auch, dass diese Filter deaktiviert werden, wenn ich den Eindruck habe, dass Jesus mich jetzt genau auch gebrauchen will. Kann man interessante Erfahrungen machen. Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal die Wozu-Frage stellen. Wozu soll ein Mitglied oder Freund der landeskirchlichen Gemeinschaft hier in Hannover im evangelischen Treffpunkt eigentlich von Jesus weitersagen? Warum? Wozu? Ich bin mal so frei und so frech, vielleicht, die Frage stellst du dir sicherlich nicht, aber auf die Idee könnte man ja kommen. Wir können doch auch unseren Glauben privat leben. Warum? Das war auch die Frage, die habe ich glaube ich nicht richtig beantwortet. Warum soll der Glaube in die Öffentlichkeit? Es ist doch auch gar nicht so schlimm und so schlecht, wenn man sagt, ich gehe in den Gottesdienst und dann ziehe ich mich ganz schnell wieder zurück in das Reservat meines Privatlebens. Was ist denn dagegen einzuwenden? Und ich denke, dass es zum Wesen des Christentums dazugehört, dass wir nicht die Endempfänger der Liebe Gottes sind, sondern dass der Auftrag des Christen ist, wenn er von Jesus begeistert unterwegs ist, also gemerkt hat, es geht hier um alles, Gott hat mir das Heil geschenkt. Ich bin den größten Stress meines Lebens los, ich bin ein Kind Gottes geworden. dass ich dann automatisch zu einem Menschenfischer werde und beauftragt werde. Und dass die Mission, Menschen für Jesus zu erreichen, nicht etwas ist, was wir auch noch machen, sondern etwas ist, was uns ausmacht als seine Nachfolger. Weil Jesus Christus, unabhängig von dem Erfolg unseres Zeugnisses, eine öffentliche Person ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir lassen uns gerne in unserer Gesellschaft so irgendwie einreden. Man kann über alles sprechen, über ethisch-moralische Dinge, über bis zur Schamgrenze, bis zum Rotwerden. Du kannst heute alles, über alles sprechen. Aber nicht über den biblischen Jesus Christus, wie ich ihn vorhin beschrieben habe. Und das führt manchmal dazu in unserem Denken, dass wir sagen, ja, dann lassen wir es. Ist auch ein bisschen bequemer. Aber Jesus Christus ist eine total öffentliche Person. Er ist ja nicht nur der Religionsstifter des Christentums. Er ist ja nicht nur dein persönlicher Freund. Er ist der Weltenherrscher und hat die Schlüssel über die ganze Erde in der Hand. Und er hat die Schlüssel über eine neue Erde und einen neuen Himmel in der Hand. Und Jesus Christus ist deshalb so öffentlich, weil Jesus hat öffentlich gelehrt, er hat öffentlich gepredigt, er hat geheilt und er ist öffentlich hingerichtet worden. Das haben alle mitbekommen. Das ist auch gut belegt, dass Christus den schrecklichen Tod am Folterinstrument des Kreuzes sterben musste, damit, wie Johannes sagt, alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erhalten. Und nach biblischer Lehre ist Christus nicht nur öffentlich dorthin gerichtet worden, sondern er ist auferstanden. Auch dafür gibt es eine Reihe von Augenzeugen, die das bezeugen. Er ist nicht im Tod geblieben und er ist auch öffentlich aufgefahren in den Himmel. Und weil Jesus der ist, nämlich Christus, ist das eine ganz normale und auch selbstverständliche Aufgabe, dass die Christen sind, nämlich Christus Nachfolger, auch von diesem Christus in ihrem Alltag weitergeben. Lasst uns nicht immer unseren Glauben so reduzieren, nur noch so auf eine Entschuldigung. Entschuldigung, wir sind auch noch da. Wir gehören einer Macht an. Wir sind Gesandte, die Kraft hat, die Dynamik hat, diese ganze Welt zu verändern, wenn wir glaubhaft unser missionarisches Zeugnis ablegen und leben. Und zwar in Worten, genauso wie auch in Taten. Mir geht es ja so im Laufe meines Christseins, dass ich denke, es ist so wenig Ergebnis da. Es kommen so wenig Menschen zum Glauben, obwohl ich mich doch manchmal ganz schön oft bemüht habe, Christus zu bezeugen. Ich werde da immer leiser und denke, es liegt nicht an dir, Jan-Peter. Du bist nur derjenige, der treu sein soll, Christus zu verkündigen. Der Erfolg des Ganzen, der liegt doch nicht an dir. Das ist doch Gottes, das dürfen geflissentlich Gott überlassen. Der Segen, den Gott schenkt oder nicht, das ist doch nicht unsere Aufgabe. Der Segen liegt doch ganz allein im Wirken Gottes. Und er leistet es sich offensichtlich, dass in den asiatischen Kulturen, in Südamerika, in Brasilien, momentan mehr geistliche Bewegung ist als im Mutterland der Reformation, wo wir durch Martin Luther so einiges auch an Segnungen erfahren haben. Also lass uns da nicht irgendwie entmutigt sein, sondern lass uns mitfreuen mit denen, die Wachstum erleben dürfen im Glauben und an Bekehrung und unser missionarisches Zeugnis nicht ad acta legen. Demissionieren ist nicht unser Auftrag. Demissionieren heißt zurücktreten. Unser Auftrag heißt missionieren. Das heißt, ein Anliegen haben, eine Kernbotschaft haben, gesandt zu sein, um das weiterzugeben. Ich möchte euch Mut machen an dieser Stelle, und zwar jetzt nicht in den großen Linien, sondern ganz persönlich, treu zu sein und die Botschaft von Jesus glaubhaft in der neuen Woche zu leben. Wir brauchen einander da auch als Ermutigung, als Stärkung. Wir brauchen auch mal so Erfolgserlebnisse, sag ich mal, wo jemand vielleicht zum Glauben kommt oder wo wir ein Stück weiter sind, aber wir dürfen das Thema nicht ad acta legen. Denn auch das ist klar, seit Jahrhunderten gibt es das Spiel, dass wenn du Jesus Christus verkündigst durch dein Leben oder auch durch die Taten oder durch die Worte, dass es Menschen gibt, die sagen, so wie Johann Wolfgang von Goethe, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, dass unsere Verkündigung des Evangeliums zum Anstoß wird für andere Leute und sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Das liegt in der Natur der Sache, dass manche Menschen diese Einladung ausschlagen. Aber es ist gleichermaßen auch durch Jahrhunderte her bewiesen, auch durch Segensgeschichten von Menschen, dass Leute reagieren und sagen, dieses Zeugnis hat mich so berührt, dass ich selber ein Kind Gottes werden möchte. Wir sehen das hier bei der Frau am Jakobsbrunnen, der man nicht einen missionarischen Kurs geben musste, jetzt geh mal los und erzähl mal was. Die hat Jesus erlebt in einer Not ihres Lebens als den Vergeber ihrer Sünden. Sie hat erlebt, dass Jesus neu ihr Leben ausgerichtet hat. Und die Leute sagen dann zu ihr und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Steht hier? Die haben dem Wort Gottes geglaubt, viel mehr noch als dem Wort dieses Menschen, der begeistert war von Jesus. Wir dürfen dem Wort, glaube ich, noch mehr zutrauen, dem Wort der Verkündigung unseres Herrn. Wenn wir vom Brot sprechen, dann ist es das Brot des Himmels, das die Menschen sättigt. Wenn wir vom Licht sprechen, vom Licht in Christus, dann wird dieses Licht den Menschen leuchten, die in Dunkelheit sind. Es ist die Dynamik dieses Wortes unseres Herrn. Wenn wir von der Auferstehungswirklichkeit sprechen, dann ist es die Auferstehungswirklichkeit unseres Herrn und seine Kraft, die gleichermaßen so stark ist wie damals bei seiner eigenen Auferstehung, dass Menschen befreit werden. Und wenn wir von dem Wort der Wahrheit sprechen, dürfen wir erleben, dass dieses Wort der Wahrheit andere Menschen überführt. Wir benötigen nur eine feste Überzeugung, dass dieser unser Herr, den wir bekennen möchten in unserem Alltag, derjenige ist, der es zu Ende führt und uns als sein gebrechliches Gefäß dazu gebrauchen kann. Vielleicht fragst du dich einmal, wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Ist er der Christus deines Lebens, der Gekreuzigte und Auferstandene, der Herr deines Lebens? Oder kann es sein, dass der Abstand gerade ziemlich groß ist, die dir von Herzen wünscht, dass er wirklich in deinem Herzen regiert und dass du ihm Raum dafür gibst heute? Und eine zweite Frage zum Abschluss. Wo kann das vielleicht dran sein, konkret zu beten für Menschen, dass du dazu helfen darfst, dass sie diesen Christus, von dem wir gehört haben, persönlich kennenlernen dürfen? Vielleicht machen wir uns das ein bisschen mehr wieder zur Aufgabe, fokussieren wir uns darauf, indem wir manches eliminieren, was nur noch so bei uns angesiedelt ist, was uns wichtig ist. Lassen wir uns doch die Freiheit neu schenken, wieder auch für die Menschen da zu sein. Wer in deinem Umfeld braucht dich im Hinblick darauf, dass du vielleicht sein Geburtshelfer sein darfst? Amen.